Frau Welt setzt einen Hut auf. Für mein Geschäft habe ich zunächst Schlimmes befürchtet. Diese Endzeitstimmung und die Leichtfertigkeit meines Gewerbes passen nicht zusammen. Ich bin Hutmacherin, sage ich, und manchmal sagt einer von den wenigen voll alphabetisierten Männern, die mit mir Filme ansehen und dann ihr Schnäuzchen ins Rotweinglas tunken, Hutmacherin, warum nicht gleich Spitzenklöpplerin? Arnold findet es nicht merkwürdig, dass ich Hutmacherin bin. Wenn er mich vom Zug abholt, manchmal tut er mir den Gefallen, kommt mit Gummistiefeln und Overall, Landeier findest du doch erotisch, sagt er dann, und drückt mich auf dem Bahnsteig von Ispenstedt gegen den Kasten mit den Ankunftszeiten der Deutschen Bahn. Erstaunlich, wie viele Züge in Ispenstedt halten, vor Arnold wäre ich nie auf die Idee gekommen, hier auszusteigen. Dann also, wenn er mich gegen den Kasten drückt, nicht mit den Armen, sondern mit dem Unterleib, dann sagt er, mach doch den Laden hier auf. Jeden Samstagnachmittag sagt er das. Und ich sage, was für ein Laden? Kriege einen Stoß in meinen Unterleib, genieße seine kleinen Zweideutigkeiten, bis er seine Naturburschen-Inszenierung abrupt beendet und mir das Programm des Wochenendes erklärt. Heute Abend gibt es zum Beispiel eine Ausstellungseröffnung im Sägewerk, einer der kleinen Galerien von Ispenstedt. Live-Musik und Modelle von Häusern, die sich selbst zerstören. Und dazu die ganze Szene von Ispenstedt. Ich seufze, weil ich wieder nichts zum Anziehen dabei habe. In Ispenstedt muss man sich rasant anziehen. Die Frauen von Ispenstedt haben schmale kleine Fuchsgesichter und entsprechende Körper und tragen schnittiges Understatement. Und ich habe nur wieder meine Landcamouflage dabei. Natürlich mache ich hier keinen Laden auf. Ich würde in kürzester Zeit verhungern oder mich an den Überbleibseln von Arnolds Hofladen satt essen müssen. Hüte kann man nur in der Stadt verkaufen, auch wenn sie hier gut auf die kleinen Fuchsgesichter passen würden. Wie gesagt, machte ich mir in der ersten Zeit nach den Ereignissen Sorgen. Nach den ersten Nachrichten war es noch stiller als sonst in meinem Laden. Der ist ohnehin als still konzipiert, wie ein Prager Café vor der Wende. Vergilbte Tüllgardinen, graugrünes Mobiliar, Schummerlicht. Wenn die Frauen hereinkommen, bringen sie schon genug kalte Luft, Helligkeit und diese unspezifische Aufgeregtheit mit. Meine Kundinnen haben auch diese Gesichter und diese Raubtiereleganz. Sonst wären sie ja nicht Rundfunkredakteurin oder Kulturreferentin oder Sprecherin des Erzbischofs. Ich glaube, manche hatten früher Pausbacken und runde Gesichter, aber sie haben sich an die Erfordernisse angepasst. Bei mir lassen sie sich auf die Stühle plumpsen wie Bäuerinnen in alten Geschichten und verlangen rosa Tüll und gelbe Nelken, Gaze und Stroh und bitte möglichst alles gleichzeitig und üppig und aufgetürmt. Dann schweigen sie und lassen meine Versuche über sich ergehen. Ja, diese paar Tage lang war es stiller, fast ganz still, eine Woche lang kam niemand, dann ging es wieder. Sie entschuldigten sich bei mir, dass sie in dieser Lage an Hüte dächten, aber sie hatten alle einen irgendwie akzeptablen Anlass. Keine aber wollte einen schwarzen Hut mit schwarzen Stoffrosen und grauen Federn für eine Gedenkveranstaltung. Wenn ich zu Arnold fahre, schiebt sich viel Land zwischen mich und meinen Laden. Ich fahre zu Arnold, denke an Dahlien, an Bett und Eier und Arnolds Muskeln unter dem Hemd. Ich weiß, dass ich am Sonntagabend zurück muss und sage mir, sie werden wieder kontrollieren. Sie haben es jahrelang nicht getan, aber jetzt reichen ihnen nicht einmal mehr die Fahrkarten. Sie wollen immer die Ausweise sehen und ab und zu hält der Zug auf der Strecke. Wenn wir in Ispenstedt abends ausgehen, das heißt, wir stehen dann auf dem italienisch gemeinten Platz und entscheiden uns zwischen mehreren Italienern, einem Spanier, einer Fischküche, einem Bierlokal und einer Weinstube, die in großer Stille sternförmig angeordnet sind, bin ich überzeugt, dass ich in dieser Stadt keine Perspektive habe. Niemand trägt hier einen Hut, nicht einmal in den Galerien. Siehst du, sage ich zu Arnold, ich komme zum Vögeln und Essen, aber meinen Lebensunterhalt muss ich in der Stadt verdienen. Arnold ist schön und klug, der schönste Bauer, den man sich vorstellen kann. Natürlich ist er kein ganz echter Lesebuchbauer. Er hat in Hohenheim studiert und da ein südliches Wort gelernt, das er zu dem weichen Gelände unter meinem Bauchnabel sagt. Bei ihm läuft ständig ein Minderheitensender, im Hofladen, aber auch im Stall. Und die Raubtierfrauen, die seine Milch und seine Eier wollen, bleiben lange, weil sie mit ihm über alles reden können. Ich finde überhaupt, dass sie hier unnötig viel reden. Sie kommentieren alle schlichten Vorgänge des Alltags und geben ihnen damit einen unerhörten Grad von Wirklichkeit. Bei uns in der Stadt ist es stiller geworden. Erst hatte sich so eine Art von Feuilleton-Gerede über uns und zwischen uns erbrochen, wir haben uns tagelang vorgekaute Brocken zugeworfen. Es gab bald schon nichts Neues mehr zu sagen. Es hatte wohl nur eine halbe Stunde lang etwas Neues gegeben, aber da war nichts zu sagen gewesen. Dann ging man eine Weile nicht mehr so viel in die Kinos, in die Veranstaltungen, blieb zu Hause, wo sich vor den Sofas die Zeitungen stapelten, mit lauter klugen und gekonnt unausgewogenen Kommentaren, aber ihre Chancen, gelesen zu werden, sanken mit jedem Tag. Als sich die ersten Auswirkungen zeigten, mochte bald niemand mehr die Analysen lesen. Ich vermied größere Menschenansammlungen und den Wirtschaftsteil der Zeitung und war, als alle über die Benzinvorräte spekulierten, froh, über meinem Hutladen zu wohnen und keine Ausrede für den Nichtbesitz eines PKWs mehr zu brauchen. Ja, die Züge sind voll, ohne dass jemand sie für sicher hält. Arnold hat mir Eier mitgegeben. Der Zug ist voll von Leuten, die am Sonntagabend wieder in die Stadt müssen. Zum ersten Mal habe ich keinen Sitzplatz bekommen und lehne eine Weile an der Tür zum Großraumwagen. Dann gehe ich in die Toilette, öffne meine Reisetasche und hole ein Ei aus der Schachtel, schlage es leicht gegen den Spiegel. Es gelingt mir, es auszuschlürfen, bevor es im Waschbecken versickern kann. Es schmeckt eklig. Und ich bin ja auch keine Opernsängerin. Aber Arnold hat mir schließlich die Eier mitgegeben, damit ich nicht notleide. Du sollst keinen Hunger leiden in der Stadt, hat er gesagt, meine Jacke aufgemacht und noch einmal meine Brust geküsst durch den Pullover auf dem Bahnhof von Ispenstedt. Ich bin diesmal einen Zug früher gefahren. Ich will heute Abend meine Hüte in Aktion sehen. Alle Frauen hatten etwas Ausladendes gewollt. Früchte, seidene Vögel, Obst und Federn. Ich hatte in Kulturgeschichten und Bildbänden geblättert, mein Möglichstes gegeben. Vom Bahnhof nehme ich ein Taxi zur Theaterfabrik. Auf dem Transparent steht, schwarz auf gelb, als ginge es um Radioaktivität, in alten Buchstaben, Barock Memorial Session. Ich bin zu spät. Niemand will Eintritt von mir. Ich schleiche in den Saal, setze mich in die letzte Reihe. Man sieht nicht viel. Auf der Bühne tanzt der Tod in einem schwarzen Anzug mit aufgemaltem weißen Gebein. Dias zeigen offenbar Gebäude, die sich auflösen. Also auch hier. Aber die Sicht ist schlecht, denn vor mir sitzen die Frauen mit meinen Hüten. Ich erkenne die Rückansicht der Sprecherin des Erzbischofs. Ich habe ihr den Paradiesvogel und die Sonnenblumen auf den Kopf gesetzt. Und ich bete, dass sich keine da vorne umdrehen möge. Ich will die Knochen nicht sehen, die Würmer und Fliegen. Meine Hände und meine Mundwinkel sind klebrig von dem Ei. Die Musik ist gut. Arnold, denke ich. Geschmack des Lebens.